Easy, du
So,
darfst.
Buddy Talk ist weg. Buddy Talk ist weg. Buddy Talk ist weg. Ein wunderbarer Start in die neue Folge. Wie wahrscheinlich relativ konstant in den letzten Wochen, auch diese Woche, zu spät. Es tut uns natürlich leid, dass wir an einem Mittwoch erscheinen und nicht an einem Dienstag. Ja, es ist gerade viel los. Dementsprechend probieren wir es irgendwie unterzubekommen. Das soll keine Entschuldigung sein, das soll nur wiedergeben, was gerade so Sache ist. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um ein kleines Preview zur Ironman WM in Nizza, die am kommenden Wochenende stattfinden wird und die Weltmeisterin der Frauen bestimmt. Und dann haben wir noch eine Extra-Runde gedreht über Paris nach Leipzig zu Paratriathlet Max Gehlhaar, der uns so ein bisschen von seinem Journey berichtet. Das dazu vorher noch Simon, der uns und euch hoffentlich einen Presenter präsentiert.
Nisi, und den habe ich wie immer im Gepäck. Und unser heutiger Presenter ist Blackroll. Und an was denkt ihr, wenn ihr an Blackroll denkt? Ja, richtig. An die übliche schwarze, runde Faszienrolle, die vielen von euch schon viel geholfen hat, aber auch vielleicht schon vielen den ein oder anderen Schmerz hinzugefügt hat. Aber Blackroll hat noch viel, viel, viel interessantere Sachen mit im Gepäck. Und zwar bereiten sich vielleicht viele von euch gerade auf den Berlin-Marathon vor, der wirklich vor den Türen steht. Und in der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon kann Blackroll euer bester Trainingsbuddy sein. Und zwar nicht nur mit der schwarzen Rolle, sondern fürs Warm-up beim Laufen. Erwärmung ist ja schließlich wichtig. Kann ich euch empfehlen, guckt euch da mal die ganzen Produkte an, die Blackroll da hat. Sei es Resistance Bands oder sämtliche anderen kleinen Tools, die man einmal so ein bisschen dafür benutzen kann, um den Körper in Schwung zu bringen. Oder es gibt auch so eine Massage-Gun von Blackroll. Da einmal schön drüber und dann wird man langsam warm. Und damit ihr auch ready für die letzten ganz, ganz großen Einheiten seid, gibt's mein Blackroll-Lieblingstool, die Recovery Boots. Das sind so richtig geile Mopeds, die geht's links und rechts an die Beine ran und dann wird da einmal von oben bis unten durchmassiert. Richtig, richtig geil, richtig bequem. Ich liege wirklich phasenweise jeden Abend drin, auch wenn ich keinen Sport gemacht habe, weil es einfach richtig angenehm ist. Und das Schönste an denen ist, die sind reisefreundlich. Da hat man keinen so riesen Generator und Aggregat und whatever, sondern einmal so zwei kleine Dinger mit Akku, kommt in eine kleine Tasche, passt in jeden Rucksack rein, kannst überall mit hinnehmen. Und ich sag's euch, damit regeneriert ihr in der Marathonvorbereitung ausgezeichnet. Also guckt euch mal bei Blackroll um und Blackroll kann wirklich euer Freund und Helfer sein für mehr als nur Faszienrollen. Und es gibt natürlich auch was zu sparen, ihr wisst das. Mit dem Code BuddyTalk15 gibt's 15% auf unseren Nacken, aufs gesamte Blackroll-Sortiment. Und jetzt viel Spaß beim Trainieren auf den Marathon und beim Hören der heutigen Folge. Let's go!
Ja, Nies, aber Nies, Nies, weißt du was? Champions train, losers complain. Passt selten so gut wie hier. Ich meine, Max ist Champion, ne?
Ja, manchmal wird man dann so ein bisschen geerdet, ne? Ja, aber ich sag mal, wenn so richtig, also ich denke, es gibt mehr, wie man sich das vorstellt, die mehr als 20 Stunden trainieren. Also auch mit dem ganzen Drumherum. Also gerade so in dem Bereich so 40, 50, 55, hundertprozentig. Die genauso viel arbeiten. Also, weißt du, das ist, und
Ja.
auch von mir ist nicht um 4:30 Uhr, aber um 5:30 Uhr.
Ja.
Aber es geht halt in meinen Kopf dann immer nicht so richtig rein. Also, wie man das halt hinbekommt.
Ja, Männers. Was machen wir mit der WM in Nizza?
Ich bin halt gespannt, was mit Lucy ist. So, das ist mir jetzt, ich habe so am Wochenende ein bisschen angefangen, mich mit Nizza zu beschäftigen. Und dann mal so ihre Posts durchgeguckt. Die hat wirklich nichts mehr vom Laufen gepostet seit London. Ja,
Aber
bin ich mal gespannt. ist die schon wieder kaputt?
Ja, ich meine, London war ja irgendwas.
Und
Ach ja, stimmt,
Sven
die ist
wusste,
ja, da ist sie
ja, die
raus,
ist
ne?
ja rausgedroppt und seitdem nichts gepostet und Sven wusste ja auch nichts nach London. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das vorm Rennen noch sagen wird, aber nach dem Rennen ja safe, was da war.
Ja, aber es hat sie ja letztes Jahr auch gemacht. Da hatte sie doch auch irgendwas gehabt. Hier mit, die hatte doch irgendwie einen Ermüdungsbruch oder so im Fuß.
Ja, genau,
Was
vor
war doch jetzt?
Singapur war das. Das
Nee,
war
nee, ich
kurz vor
meine jetzt,
Singapur.
die hat doch letztes Jahr in Hawaii irgendwas gehabt, was danach dann rausgekommen ist.
Die ist doch
Ja gut,
letztes Jahr
aber
auf
das war jetzt im
Hawaii.
Rennen mit der Wade.
Ja, ich
War
krieg's
das
nicht mehr
nicht?
so hundertprozentig zusammen.
Ja,
Irgendwas.
irgendwas war da auf jeden Fall, dass da war ja alles blau und sowas danach. Also es war ja, die ist ja richtig, also die ist ja wirklich mit richtig kaputtem Fuß den ganzen Marathon gerannt.
Ja. Ja, stimmt. Das ging mit der Achillessehne irgendwie in der Woche vom Rennen los und dann
Das,
ja, ist im
ja,
Rennen
also
halt eskaliert sozusagen.
das ging schon irgendwie los und im Rennen ist es dann halt. Kam es dann halt auf und das war dann nachher so das Riesending, so okay, wie krass,
Ja,
dass
stimmt.
der, also wie schmerzresistent muss man sein, um das durchzuboxen.
Stimmt.
Ja, aber Mika, was denkst du, wer macht das Ding am Samstag? Sonntag.
So, sind wir jetzt hier eigentlich schon live? Ich habe noch nicht gedrückt.
Ja, drück mal drauf.
Alles klar.
Ich bin, glaube, Anna, also ziemlich sicher eine Deutsche, Anna oder Laura. Und ich glaube irgendwie trotzdem Anna. Auch wenn ich glaube, dass wenn Laura gewinnt, dann jetzt nicht. Aber trotzdem so nach dem Rot-Ding von Anne, würde ich Anne sagen und zweite Laura.
Ja, wenn mit Anne alles gut ist und alles passt, was ja so im letzten Jahr jetzt irgendwie leider nicht immer so ganz 100% der Fall war, dann war, dann sehe ich die da schon auch. Also ist die vielleicht die, die es zu schlagen gilt. Weil die ist so leicht, die kommt so schnell den Berg da hoch.
Ja, und ich meine, wie die in Rot schon gefahren ist. Und ja,
Abartig.
dann jetzt wiegt sie nochmal deutlich weniger, ja, als alle anderen. Und was für den Kurs ja auf jeden Fall ein Vorteil ist. Also ja, wenn die auch nur annähernd in der Rotform ist, so dann würde ich noch dran vorbeikommen.
Ja, was gibt es denn sonst eigentlich noch zu der ganzen Nizza-Sache am Wochenende zu sagen? Ich weiß nicht, ist irgendwie auch relativ still so drum. Klar, Pro-Try-News und so, alle fangen jetzt so ein bisschen an, so Pre-Nizza-Shows irgendwie zu posten, aber ansonsten, boah, man kriegt ja echt gar nicht so viel mit, ne?
Ja, also ich finde jetzt gerade merkt man schon noch mal krasser als letztes Jahr irgendwie, dass das nicht dabei ist.
Ja, das
Also
definitiv.
ja, jetzt so von außen, ja, würde ich sagen, es ist echt noch nicht so der krasse Hype irgendwie.
Ja, genau, so für mich aus Pro-Perspektive interessiert mich halt vor allem so die Dynamik auf dem Rad, im Sinne von wer traut sich halt offensiv zu fahren, ganz extrem halt so wie Sam zum Beispiel, was ja halt komplett belohnt wurde letztes Jahr. Ja, bin ich halt gespannt, wie sich da halt die Dynamik auswirkt, weil jetzt ja bei den Frauen alles halt nochmal ein bisschen länger dauert. Der Anstieg dauert halt nochmal 5 bis 10 Minuten länger, schätze ich, wo die Geschwindigkeiten nochmal geringer sind. Das heißt, Windschatten hat noch weniger Einflussfaktoren als bei Männern. Ja, das ist halt theoretisch echt, da jede nach ihren Werten fahren könnte. Und da bin ich halt gespannt, wer das halt wirklich macht oder ob sich dann doch Grüppchen bilden. Und dann halt wiederum, wie verhalten sich dann die Grüppchen oder halt auch, wenn sie einzeln fahren, halt in Abfahrten. Also was passiert da mit den Abständen? Weil selbst bei den Männern, ja, hat man letztes Jahr im Rennen schon gesehen. Oder jetzt auch bei so einem Rennen wie Zell halt, hatten wir auch darüber geredet, wie groß da die Lücken in den Abfahrten halt aufgehen können. Und das, glaube ich, wird bei den Frauen ja nicht anders sein. Also ja, da bin ich gespannt, ob da zum Beispiel halt eine Laura das halt zu ihrem Vorteil nutzen kann oder ob es dann vielleicht doch gar nicht so große Lücken sind, wie erwartet. Also ja, das ist für mich eigentlich so das Interessanteste.
Ja, ich finde auch interessant,
Also mal direkt, wenn man beim Schwimmen startet, ich glaube, da wird es schon große Abstände geben, weil das Schwimmen irgendwie mit den Wellen und allen drum und dran zieht so ein Feld dann doch noch mal mehr auseinander. Dann ist ja irgendwie die Konstellation schon so ein bisschen gegeben mit Lucy Charles vorne, dann zieht sich das auseinander. Ich meine, der Anstieg fängt ja auch sehr ruppig an mit den zwei, drei Kanten da am Anfang. Und ich glaube, ich meine, das hat das Männerrennen ja gezeigt. Das hat ja schon gereicht. Und wir sprechen da ja von 1,5 bis 2 Stunden Renndauer, so ein Feld in die Länge zu ziehen. Also ich stand da letztes Jahr, ich glaube, da hatte Patrick ja irgendwie schon gefühlt fast 10 Minuten Rückstand. Und ich glaube, das wird bei den Frauen durch die Situation beim Schwimmen schon viel extremer sein. Und dadurch wird es eigentlich kaum Gruppen geben. Also es wird so diese 2-3 Mann Gruppen geben, weil halt die Dichte natürlich mit jetzt 52 Startern oder ich glaube knapp 50, 52 Starter, die auf der Startliste stehen, die ist dann halt nicht so gegeben, dass es alles eng zusammen ist. Und das, was halt zusammen ist, das wird sich bei diesen ersten Kanten, glaube ich, auseinanderziehen. Und dann zählt halt wirklich das Individuelle in den Abfahrten, wo du halt wirklich brutalst was gut machen kannst.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube halt, dass genau das halt so einer Laura entgegenkommt, die ja jetzt eh nicht so die stärkste Schwimmerin ist, jetzt in Rot ja auch sogar auf Anne was verloren hatte. Aber auch die andere Anne, also Anne Reichmann, glaube ich, die habe ich da echt auch auf dem Schirm für das Rennen. Also ich meine, die hatte ja sowieso eine super stabile Saison bisher. Und ich weiß, dass sie echt gut Rad fährt, technisch. Ja, die hat auch auf jeden Fall Lücke nach dem Schwimmen so. Aber ja, durch die Dynamik, glaube ich, kommt ihr das echt entgegen. Und sie ist auch, glaube ich, so von den Frauen eine, die das echt ja relativ gewissenhaft angeht. Die war jetzt schon früh im Jahr, ja, in Nizza, hat sie ja vorhin im Podcast schon erzählt. Ja, und da trotzdem ist sie halt noch ziemlich unterm Radar so international, was auch nicht schade, hat sie halt ein bisschen ihre Ruhe jetzt. Nee, und von daher habe ich die da auf jeden Fall auch mit auf dem Schirm. Und halt weniger, also ich meine letztendlich von der ganzen Dame profitieren ja am wenigsten die halt in dieser klassischen Gruppe hinter Lucy sonst aus Wasser sind. Da ist ja meistens dann eine bisschen größere Gruppe, dann nochmal eine größere Gruppe. Und dann kommen ja so welche wie Laura, die dann halt alleine noch dahinter sind meistens. Ja, und von daher schätze ich halt, klar, für Lucy ist es gut, die vorne alleine ist. Aber halt auch so für Laura oder Anne, glaube ich, ja, die können da, glaube ich, gut was machen. Und generell schätze ich die Europäerin schon jetzt nochmal mehr im Vorteil ein. Auch wenn jetzt so gesagt wird, ja, so Chelsea zum Beispiel ist jetzt ja nach Boulder gezogen in die Berge und so, aber die Abfahrten da sind halt einfach immer noch lächerlich im Vergleich zu europäischen Abfahrten. Ja, von daher glaube ich, können wir da. Ich meinte ja schon aus deutscher Sicht, glaube ich, Platz 1 und 2. Aber so einer Anne traue ich, also Anne Reichmann traue ich auf jeden Fall auch ein richtig gutes Ergebnis zu.
Ich hätte gerade eigentlich gedacht, so irgendwie Bauchgefühl, Chelsea Sedeiro macht ein gutes Rennen. Einfach nur, weil ich so gefühlt immer, wenn man die so in den letzten Jahren so ein bisschen abgeschrieben hat, ist sie so krass immer gekommen.
Ja, das
Und
stimmt. Das stimmt.
jetzt hat sie
Also.
ja gefühlt, ich meine, so was ist so von ihr am letzten so im Hinterkopf drin? Das ist das Rennen in Singapur, wo sie ja so ein bisschen unglücklich dann ausgestiegen ist. Und so seitdem ist eigentlich. Also zumindest so, wenn ich jetzt da irgendwie kurzfristig dran denke, kommt mir gerade nichts anderes. Und irgendwie so gefühlt, so ähnlich war es ja auch damals, als sie Kona gewonnen hat. Das kam ja dann doch irgendwie überraschend. Und man hat ihr das ja auch nicht so richtig zugetraut, dass sie auf dem Rad dann da mit der schnellsten Gruppe mitfahren kann. Und dann hat sie es halt doch gemacht und das Ding halt relativ souverän gewonnen. Und ich habe so das Gefühl, sie kommt da irgendwie gut runter. Keine Ahnung wieso. Und auch gut hoch. Und das wird sie in die Position bringen, dass sie da um den Sieg mitlaufen wird.
Ach,
Weiß ich
krass.
nicht.
Also ich glaube schon, dass sie, also ich glaube auch, dass sie das eher gut tut, dass sie unterm Radar ist. Aber also ich sehe nicht, dass sie da um Sieg mitmacht. Ich würde sagen, Top 5 sehe ich sie, was in meinen Augen auch ein gutes Rennen für sie wäre. Aber ich glaube, dann sind die anderen einfach sportlich nochmal, ja, auf einem anderen Level. Ja, aber gut. Ich schätze jetzt so, wenn wir dann Sonntag sehen.
Aber sie ist ja jetzt auch nicht mehr bei Dan Plus. Also gibt es ja vielleicht auch jetzt mal Carbs, Carbs, Carbs. Und wer weiß, was, ob es da vielleicht Wunderwirkung gibt.
Obwohl, war sie bei Dan Plus, als sie gewonnen hat, Kona? Oder ist sie erst danach hingegangen? Also als Rot, als sie in Rot damals da bei Kilometer 36 raus, da war sie auf jeden Fall.
Ja. Sie war auch auf Hawaii auch schon bei ihm.
Ja, hätte ich auch gedacht, ja.
Ja, doch sicher.
Krass, wäre.
Ja, gut, also
ich
bin irgendwie so ein bisschen blank, was dieses Nizza-Thema betrifft. Ich habe auch, muss ehrlich sagen, ich habe auch keine FOMO, dass ich nicht da bin dieses Jahr so. Ich freue mich aber trotzdem irgendwie das Rennen am Sonntag am Fernseher anzugucken. Also ich freue mich irgendwie drauf, weil ja, es gibt so ein, zwei Leute, wie, die wir jetzt irgendwie so ein bisschen hatten, die es irgendwie vielleicht zu schlagen gilt, aber ich glaube trotzdem, dass es da einige gibt, die man gerade nicht so am Schirm haben, die da ein richtig, richtig gutes Rennen machen können. Also, die da richtig weit vorne landen können, die man gerade einfach nicht so unter den Top 5 sieht. Ja. Also ich glaube, das kann interessant werden.
Ja, ich finde auch, also so richtig. Also ich meine, also auch letztes Jahr, wir waren ja da, ist ja wirklich geil, so dieses Venue, aber so diese Phase so in der Woche, wo man so irgendwie Montag, Dienstag das Gefühl hat, es passiert irgendwie, ist bisher noch nicht so eingetroffen, ne? Also was man ja jetzt dieses Jahr auch in Rot wieder hatte, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass so in ein, zwei Tage, wenn man so die ersten Töne von vor Ort hört, dass man dann auch nochmal mehr Lust hat, sich das anzugucken, und ich denke halt auch, das wird halt irgendwie offen sein. Ich weiß noch nicht, woran es so liegt. Es sind ja irgendwie alle da, die man so auf der Rechnung haben kann. Aber ich habe so das Gefühl, das wird irgendwie anders werden. Und es wird so ein bisschen so Frau gegen Frau. Also gar nicht mehr diese Gruppenbildung, sondern es wird halt von vornherein irgendwie so ein Einzelding werden. Und ich glaube, das hat irgendwo auch. Ja, also ein Reiz, und es wird irgendwie was passieren. Also ich finde das auch zu einfach jetzt zu sagen. Ich meine, klar, ich sehe auch Anne und Laura so in der besten Position. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber irgendwie, es wird irgendwie was passieren, weil ich glaube, es noch mal ein anderes Rennen wird wie bei den Männern und es noch mal komplett anders wird wie da. Und es einfach jemand, ich tippe mal wirklich auf dem, also mehr oder weniger Überraschungssieg. Also jetzt klar von jemandem, den man kennt, aber nicht unbedingt jemand, den man jetzt gerade in die Top 5 tippen würde. Aber ich wüsste jetzt auch niemand so direkt, wer.
Was ist mit, wem es vielleicht auch irgendwie liegen könnte, wäre so eine Fenella Langridge, weil die auch, ja, die kommt sehr weit vorne mit aus dem Wasser.
Aber ist sie nicht letztes Jahr auch schon irgendwie Fünfte oder sowas gewonnen?
Ich weiß nicht, was sie auf. Boah, ich weiß es gar nicht. Die hat schon ein gutes Hawaii-Ergebnis. Also ja. Siebte oder sowas. Oder ja, auf jeden Fall. Der könnte das irgendwie auch liegen da. Weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie technisch auch vielleicht nicht so ganz schlecht Fahrrad fährt. Weil, also, wo lebt die? Die lebt da irgendwo in Großbritannien, glaube ich, ne?
Ich weiß es gar nicht,
wo die lebt, aber. Ich würde jetzt mal irgendwie aus dem Bauch raus sagen, dass die echt auch wahrscheinlich okay Fahrrad fährt, so bergrunter. Und klar, ist irgendwie, hat sie nicht die stärkste Läuferin, aber könnte ihr irgendwie trotzdem liegen. Und ich glaube, da gibt es ein paar, wo das irgendwie, glaube ich, ganz gut funktionieren kann. Gut. Haben wir noch irgendwie was? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Oder freuen wir uns einfach auf eine Weltmeisterschaft
am Sonntag? Ich glaube, wir freuen uns auf eine Weltmeisterschaft, und ich glaube auch, es wird noch viel interessanter sein, danach über das Rennen zu sprechen. Weil ich glaube, wie gesagt, es wird halt irgendwie was passieren, aber ich kann es noch nicht so richtig einordnen.
Ja, ich finde es immer schwierig, dann im Vorfeld über so ein Rennen zu sprechen. So, ja, okay, man sucht sich irgendwie so ein paar Favoriten, wo man denkt, ja, okay, das könnte irgendwie vielleicht so und so und so sein. Dann versuchen wir da irgendwie was so zu sagen, aber am Ende des Tages, ja, mein Gott, komm, hier ist Ironman WM, wir freuen uns drauf und schauen mal, was wird. Weißt du, also ich finde es immer schwierig, so Previews zu machen ohne jemanden, der irgendwie auch dabei ist oder sowas. So, ja, was willst du groß sagen dazu?
Ja, Learning ich glaube, nächstes Mal müssen wir wieder jemanden dazu holen, der auch am Start ist.
Aber weißt du, aber ich glaube trotzdem, dass es einfach, ich glaube, das kann richtig interessant werden. Also ich glaube wirklich, ich freue mich wirklich, ich fliege morgen nach Girona, bin ich hier mit deinem Bruder und deiner Schwägerin in einer Bude. Und ich gehe mal davon aus, wir gucken am Sonntag hier Ironmans.
Hoffentlich.
Ja.
Ja, ich glaube, es wird ein geiles Song. Ich bin auch gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie viele von denen dann wirklich auf Ibiza starten. Weil auf der Liste sind auf jeden Fall ja, ich bin es jetzt nicht durchgegangen, aber schon sehr, sehr viele. Und ja, 6 Tage später dann, ja, bin ich gespannt, wer dann Dienstag tatsächlich dann alles aufschlagen wird.
Ja, man muss ja irgendwie einen Vertrag erfüllen, um Kohle zu kriegen, ne? Ja. Dann muss man halt da irgendwie einen halben Tag Sport machen.
Ja.
Aber ja, gibt's in Ibiza nicht die After-Race-Party im Chihuahua?
Ja.
Chihuahua.
Wie hieß das Ding? Wie hieß das noch? Schwau. Wie hieß denn das?
Mies, mach weiter, komm.
Ich habe keine Ahnung, aber der ist irgendein komischer Name, den man auch...
Chihuahua.
Der krasseste Club der Welt.
Ushuaia, irgendwie so heißt das Ding.
Whatever.
So, komm.
Mika lacht schon, ey.
Lassen wir es gut sein. Mika, wo bist du denn schon zu Hause mittlerweile, Mika? Oder wo treibst du dich rum?
Fast in 10 Minuten.
Geil.
Wo warst du eigentlich?
Ja. Bei Hansi.
Nee, das war schon letzte Woche. Ich war jetzt ein paar Tage in Darmstadt, jetzt kurz in Köln. Ja, und jetzt bin ich wieder eine Woche in Darmstadt. Und heute in der Woche, also Dienstag, geht's dann nach Ibiza. Genau, also jetzt... Ja, ein bisschen mal zu Hause kurz ankommen, bevor es dann wieder losgeht.
Juli, aber da hören wir uns ja nochmal davor.
Ja,
Vor Ibiza. Sicher. Dann haben wir jemanden, der im Rennen ist, worüber wir sprechen können.
Genau.
Gut, also. Männer, macht's gut. Gute Nacht und tschüss.
Jo, ciao.
Also müssen wir gar nicht sagen, dass wir noch Max dazu holen?
Ach ja, wir sind ja davor, ne?
Ja.
Ah ja, komm, dann wir sagen nicht tschüss, sondern wir... Komm, Nisi, mach du das.
Ja, bevor wir jetzt hier noch länger um den heißen Brei reden, haben wir jemanden, der schon um den richtigen Brei reden kann, weil wir haben uns den Max Gehlhaar geschnappt. Max hat Silber bei den Paralympics gewonnen. Und was er für ein Typ ist und wie er das gewonnen hat, wird er uns jetzt erzählen.
Und ich kann euch schon mal sagen, die Mittwochs-Madness von Max Gehlhaar, die ist wirklich, da ist der Grind real.
Die kickt anders. Mad Mittwoch.
Gut. Ich würde mal sagen, Nisi, drück mal auf Start. Lass uns doch einfach mal hier rein starten. Ja, Max, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Als ich von deiner olympischen oder paralympischen Medaille sagen? Ist es richtig, immer paralympisch zu sagen?
Ja, also die meisten sagen auch Olympia, aber es ist, es sind ja die Paralympics und auch die paralympische Medaille. Wenn man es richtig korrekt sagen möchte.
Ist es nicht sogar ein komplett anderer Verband?
Genau.
Ist es nicht dem IOC untergeordnet, nein. Sondern es ist, ja.
Genau, es ist das IPC, das International Paralympic Committee. Seit ein paar Spielen sind die auch wieder doch immer hintereinander und auch am selben Austragungsort. Das war früher mal nicht so gewesen. Aber kann ich euch jetzt auch gar nicht so richtig sagen, wann das so richtig war.
Ja, ich fand es aber ganz interessant. Also es war ja so ein bisschen in den Medien, auch zwischen Paralympics und Paris Olympia, dass Das IOC erlaubt hat, dass die Sportler Tätowierungen von den Olympischen Ringen tragen dürfen. Und bei den Paralympics war es nicht erlaubt, weil, oh, weiß ich nicht mehr genau, woran es gelegen hat, also was der genaue Wortlaut war. Also es ist ja so, dass man mit den Markenzeichen in dem Sinne nicht werben darf und werben darf ja sowieso nicht es ist total, wenn man beides immer sagt, also sowohl Paralympics als auch Olympia. Genau, es haben halt die einen erlaubt und die anderen nicht. Was eigentlich irgendwie auch komplett obstrus ist, weil es ja dann doch irgendwie so nah beieinander ist und dass es da unterschiedliche Regeln gibt. Aber ja.
Das sind halt zwei verschiedene, will ich nicht sagen, Vereine, Verbände sind halt, genau.
Ja, aber damit hattest du keine Probleme. Also dein Körper ist aber, noch jungfräulich.
Du dürftest dir jetzt keine olympischen Ringe tätowieren?
Man müsste abgeben, glaube ich.
Sag mal so, ich weiß nicht, warum ich es machen sollte. Also wenn, dann sind nur die paralympischen Zeichen. Die Akitos heißen die, glaube ich, sogar. Vergesse ich auch immer wieder, wie die heißen. Aber ja, ich habe Bezug zu Olympia, aber wenn, dann sind es die paralympischen Zeichen, die ich mir immer mal stechen lassen würde, wenn überhaupt.
Ach, okay, krass. Aber das wäre wiederum erlaubt? Also mit den Zeichen hätte man dann das Problem nicht?
Genau.
Ach, weil das okay, dann habe ich das
zum IPC gehört. Genau.
Ah, okay, dann habe ich das bisher immer total falsch eingeordnet. Aber klar, macht natürlich also, Sinn in dem Zusammenhang.
Die olympischen Ringe, die fünf Ringe, die man halt so kennt, die sind halt Olympia und die drei Halbkreise würde ich ja bezeichnen. In den drei Farben, das sind die Akitos und die gehören zu den Paralympics.
Aber krass, ist es dann so, dass man sich als Paraathlet dann gar nicht so den Olympischen Spielen auch zugehörig fühlt, sondern auch sich nur wirklich so den Paralympischen Spielen zugehörig fühlt und du weißt, wie ich meine? Ich hatte immer so den Eindruck, dass das, also auch wenn die Paralympics danach sind, mit einem kleinen Abstand und das auch teilweise in einem anderen Rahmen stattfindet, dass es ja trotzdem eins ist quasi. Und das gehört ja zu den Olympischen Spielen in meiner Wahrnehmung immer so. Aber dass ihr euch damit quasi gar nicht so identifiziert?
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wir sind ein Team und freuen uns auch gegenseitig, wenn die anderen Medaillen holen. Das würde ich so unterzeichnen wollen. Genau, also wir haben auch einen guten Kontakt, da wir ja auch als Paratriathlon der DTU zugeordnet sind, haben wir auch einen engeren Kontakt zu den anderen Sportlern und haben uns auch mit denen über die Medaille gefreut, die sie in der Staffel gewonnen haben, aber haben uns auch ausgetauscht, wie die Bedingungen vor Ort waren und haben daraus auch profitiert.
Also da findet schon auch ein reger Austausch statt. Ist dann nur über einen Verband oder auch wirklich, hast du jetzt irgendwie Kontakt zu, weiß ich nicht, irgendwie jetzt zum Beispiel Lasse oder Tim oder sowas und habt ihr da auch einen direkten Kontakt?
Genau, so ist das. Also wir haben eher den Kontakt zu den, also wir Sportler haben eher den Kontakt zu den Sportlern und die Trainer halt unter sich. Genau.
Nee. Ja, also ich glaube, eure Wettkämpfe oder die Hauptwettkämpfe, die finden ja auch parallel statt, oder? Also Weltmeisterschaften und so ist teilweise an den gleichen Ortschaften. Und ich meine ja so auch euer Trainer, der Tom Kostmehl, das war ja sogar auch mein erster Trainer oder einer meiner ersten Trainer. Also der war ja früher Co-Trainer quasi am Stützpunkt in Potsdam, der jetzt, glaube ich, auch, boah, bestimmt schon, wie lange ist der schon? 5, 6, 7, 8 Jahre, also schon Ewigkeiten, Bundestrainer ist. Also der hat halt durchaus auch eine Vergangenheit ganz normal in der DTU beziehungsweise dann im Landesverband Brandenburg.
Genau so ist das, ja.
Nisi, wo du überall deine Finger schon im Spiel hattest, das ist ja unglaublich.
Ja, ich bin, also da merkt man halt, wie lange ich dabei bin. Tom war damals mein Betreuer in meinem FSJ. Also, Simon, vielleicht kennst du es noch, das ist das, was man früher als Zivildienstersatz machen durfte.
Alles vor meiner Zeit. Ja, alles vor meiner Zeit. Hier ist auch so Bundeswehr und so, alles vor meiner Zeit.
Ja, genau. Also, wenn man nicht zur Bundeswehr gegangen ist, dann musste man Zivildienst machen. Wenn man nicht Zivildienst machen wollte, dann konnte man freiwillig soziales Jahr machen. Und da war Tom mein Betreuer.
So, bevor wir hier die Abzweigen genommen haben, Max, ich wollte über deine paralympische Silbermedaille sprechen. Erstmal wirklich, jetzt auch wenn es ein bisschen nachträglich ist, fettes, riesengroße Bewunderung und herzlichen Glückwunsch dazu. Richtig, richtig geil. Wo ich das gesehen habe, ich habe sofort unsere Gruppe geschickt, ich so, Jungs, die müssen wir schreiben, wir brauchen nochmal eine olympische oder wir brauchen eine paralympische Medaille auch im Podcast, nachdem wir mit Lasse auch eine olympische Medaille hier hatten. Und ja, richtig, richtig geil. Erzähl doch mal, wie war es denn?
Ja, also, wo ich erstmal wirklich ins Dorf gekommen bin, das war erschlagend, würde ich so mal sagen. Es war viel, es war groß, es war ja erschlagend, wie schon gesagt. Es war, also, wir sind dann eigentlich direkt ins deutsche Haus gegangen, also in unserem Wohnblock, mal kurz unsere Sachen abgeschmissen, dann sind wir in die Main Dining Hall gegangen, die halt extrem groß ist, so habe ich es mir halt auch nicht vorgestellt. Es war Wahnsinn. Da musst du halt auch Platz vor Redisch haben für 4000 Leute oder bei den Olympischen ist es halt noch mehr. Und da gibt's halt 24/7 Essen und also das war schon Wahnsinn. Und dann halt nur Hintergedanken, wie viele Nationen da sind, wie viel du beachten musst beim Essen. Das war cool. Und halt auch natürlich der Wettkampf war grandios. Also angefangen von der Organisation kannst du einfach wirklich als Athlet nicht meckern.
Wie, euer Rennen wurde ja auch um einen Tag verschoben, oder?
Bei uns war es sogar noch anders. Bei uns war es, also mein Rennen wäre normalerweise am Sonntag gewesen. Und also alle stehenden Klassen am Sonntag und die Blinden und die Rollstuhlfahrer wären am Montag dran gewesen. Dann haben sie aber in der Wettervorhersage gesagt, dass ab Sonntagnachmittag es stark regnen soll, wodurch die Wasserqualität dann wahrscheinlich beeinflusst werden sollte. Darum haben sie schon am Donnerstag oder so die beiden Tage auf einen Tag zusammengeschrumpft, was das ganze Feld wieder extrem groß macht. Du hast halt 120 Sportler, die du in einem halben Tag irgendwie durchboxen musst, aber auch mit der Prämisse, dass wir halt ein Windschattenverbot haben, also auch, dass nicht zu viele Sportler auf der Strecke sein können beim Radfahren, musst du also auch die Slots immer groß genug halten, dass halt nicht so viele auf der Strecke sind. Und das waren halt doch schon eine, jetzt nicht nach Meisterleistung, aber doch, es waren schon eine planerische Höchstleistung, was die dann dort auf die Beine gestellt haben. Und dann kam es dann auch dazu, dass Sonntagnacht um 4 entschieden wurde, ja, die Wasserwerte sind doch nicht so, wie sie es vorgestellt haben. Was uns wirklich alle wirklich überrascht hat. Wir haben nicht gerechnet, ich bin halt planmäßig 4:30 aufgestanden, bin nochmal auf die Toilette gegangen, Zähne geputzt und beim Zähneputzen kommt Tom rein und sagt, kann ich vielleicht hinlegen? Wir starten erst morgen. Ich so, okay. Zähne fertig geputzt und dann nochmal hingelegt und geschlafen. Ja, und dann sind wir halt erst am Montag gestartet.
Passiert. Aber da hat dann alles funktioniert.
Ja, also wir haben es ja schon mal durchgespielt, wie der Anfang des Tages abläuft. Das hat funktioniert. Und dann haben wir halt am Montag halt weitergespielt und nicht nach dem Zähneputzen aufgehört.
Aber warst du irgendwie drauf vorbereitet? Weil ich meine, das Szenario kommt uns ja mittlerweile bekannt vor. Ich meine, bis vor, weiß ich, 6 Wochen hat man das noch nie gekannt. Ja, denn durch die Verschiebung von dem Olympiarennen. Ja. Ich meine, man konnte ja schon wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ähnliches Problem gibt. Ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, wieder Starkregen und allen drum und dran. Also dass das Thema Wasserqualität und Fließgeschwindigkeit eins ist, das hat man ja auch den Medien wieder entnehmen können. Dementsprechend, ich weiß nicht, warst du vom Kopf schon so eingestellt, okay, dass es ein mögliches Szenario ist, oder ist dann also, trotzdem der Moment erstmal, dass einen der so ein bisschen überschlägt?
Na, im Hinterkopf musst du immer sowas haben. Wir hatten auch Plan B und C noch im Hinterkopf, was was passiert, wenn die Strömung zu stark ist und die aber trotzdem sagen, wir wollen das Schwimmen stattfinden lassen. Da war der Plan B, dass wir nur mit der Strömung schwimmen. Und dann gibt es eine Tabelle, die sich irgendwie ausgedacht haben, dass wir mit dem Boot hochgefahren werden, an eine bestimmte Marke, Metermarke, und dann von dort aus durchschwimmen. Das war Plan B. Und Plan C war, den aber eigentlich niemand wirklich aussprechen wollte, machen Duathlon draus. Das wäre ja doof geworden für alle Sportler, weil das auch einfach niemand will. Weil du halt keine Medaille holst im Triathlon, weil du eine Medaille im Duathlon holst. Und das, darauf arbeitest du ja 4 Jahre oder eigentlich noch länger hin. Und am Ende heißt, ich bin Triathlet und kein Duathlet.
Krass, aber es war ein mögliches Szenario, dass man wirklich nur mit der Strömung schwimmt. Also es war wirklich schon so, schon, also mehr oder weniger auch ausgesprochen.
Genau, das war ausgesprochen. Das war das, also das erste Mal, wo ich es gehört habe, das war mir noch im Trainingslager in Livigno, im Vorbereitungscamp. Das war 4 oder 5 Wochen davor. Dann gab es auch so eine, oder gibt es eine Trainer WhatsApp-Gruppe, wo die dann auch verschiedene Szenarien mal durchgespielt haben. Und da kam unter anderem auch das mal vor. Aber das erste offizielle Mal war dann auch, glaube ich, 3 Wochen vor dem Wettkampf. Da gab es auch mal ein Teams-Meeting, und da haben sie da mal dazu eingeladen und haben gesagt, wie der Wettkampf ablaufen wird. Und Plan B. Aber wir haben gedacht, das ist wirklich nur Plan B. Das haben die bestimmt 10-mal in dem Meeting gesagt, dass es auch passieren könnte, aber das möchte eigentlich niemand haben.
Um es so ein bisschen zu verstehen, ihr werdet ja in verschiedene Klassen eingeteilt. Wie sieht denn dann der Start aus? Macht ihr sowieso einen Einzelstart oder ist es dann innerhalb der Klassen ein Massenstart? Weil du hast es ja auch gerade angesprochen wegen Windschattenverbot und dass man da halt auch genug Platz auf der Strecke haben muss, damit das halt auch alles fair ablaufen kann. Also es hört sich alles so an, als ob ihr einen Einzelstart hättet.
Also bei Paralympics ist wirklich dass alle Startlasten einzeln starten. Da war, glaube ich, der Abstand zwischen den Wellen 5 Minuten. Aber bei Weltcups, World Series Rennen oder auch bei einer Weltmeisterschaft kann es vorkommen, je nachdem, wie groß das Starterfeld ist, dass Startlasten zusammengelegt werden. Dass ich starte ja in der PTS3. Wir starten meistens mit den PTS2 Männern auch zusammen. Das kann vorkommen. Ja, aber bei den Spielen ist es halt alles einzeln.
Okay, aber eine Startwelle hat dann wie viel Starter ungefähr?
Bei den Spielen war es jetzt reglementiert auf 9 Starter. Und pro Startklasse gab es so eine Imitation, also so eine Wildcard sozusagen. Wurde zwar nicht so genannt als Wildcard, ich glaube, es wurde Imitation genannt. Da musst du halt eine schöne Begründung schreiben, warum ausgerechnet du diese haben möchtest. Oder das hat der Verband halt gemacht.
Ja.
Das haben wir auch so durchbekommen bei einer Starterin, die Elke von Engelen. Die wäre bei ihrem letzten Rennen in Montreal, da ist er genau aus der Phase 9. und ist dadurch durch den Start, weil ihre Konkurrentin ein Platz besser war, wäre sie eigentlich rausgeflogen, und da hat die DTU eine schöne Begründung geschrieben, warum sie trotzdem starten sollte, und die wurde auch gleich genehmigt.
Aber lass uns also mal 10. direkt. Ja. Ja, Nils, mach noch fertig.
Mach du. Nee, ich überrasche schon.
Okay. Lass uns mal noch direkt in dein Rennen reingehen. Ich glaube, du bist so als 4., 5. aus dem Wasser gekommen.
Ja, so, als 4. Genau.
Als 4. bist als Erster vom Rad gestiegen und hast dich ja nur noch von dem Spanier überholen lassen dann. Das Radfahren, wieso habt ihr keine Windschattenfreigabe? Also fahrt ihr auch mit Zeiträdern teilweise, glaube
genau,
ich, oder?
Genau, das ist das Problem, genau. Also das, glaube ich, ist das Problem ist, dass wir mit Zeitfahren erfahren und dass wir auch unterschiedlich schnell sind. Weil jeder hat irgendwie bei uns eine Spezialität. Ist halt nicht so wie im olympischen Bereich, wo alle so eine Sache auf einem Niveau sind, aber dass die können alle trotzdem gemeinsam fahren. Und das ist bei uns ja nicht mal so möglich. Und aus dem Grund dürfen wir auch mit Zeitfahrrädern fahren, was ich jetzt noch nicht so mache. Aber ja, ich denke, das ist der Grund.
Ach so, du bist gar nicht mit Zeitfahrrad gefahren.
Nee, ich bin normales Fahrrad, Rennrad gefahren.
Okay. Also haben wir noch Potenzial.
Genau, also ich habe ein Zeitfahrrad, aber ich fühle mich aktuell noch nicht sicher genug, um auch im Wettkampf da meine volle Leistung drauf abzurufen.
Ja, krass interessant. Nee, dann muss man das ja so machen.
Und was mir dann auch direkt aufgefallen ist, wo ich immer irgendwie nicht glauben kann, dass sich das am Ende des Tages dann quasi, ich sag mal, ausgleicht oder dass es nicht eine zu große Rolle spielt. Es gibt ja bei euch dann auch in deiner Klasse viele, die Prothesen anziehen müssen, Prothesen wechseln müssen in der Wechselzone, dass die dadurch dann, ich dachte dann immer, boah, krass, das ist ja dann jetzt ein richtig krasser Nachteil, weil die ja richtig lang Zeit investieren müssen, so für das ganze Prothesenthema. Wie ist, also jetzt mal auf das Olympische Rennen auch wieder bezogen, der Spanier musste ja Prothese wechseln, hat dich dann wieder überholt, aber ist das ein großer Nachteil, wenn man damit sich beschäftigen muss?
Nee. Du meinst jetzt, dass ich mich beschäftige, dass er noch die Prothese anziehen muss und dass er mir eigentlich diese Zeit wieder rausholen möchte, oder?
Nee, aber ob du jetzt einfach, weil du keine Pro nichts mit Prothesen zu tun hast in der Wechselzone, einfach einen großen Vorteil hast.
Nee, das würde ich jetzt nicht behaupten. Brauchst du die Prothese? Also, ich habe ja auch einen Nachteil mit meinem Fuß. Ich kann halt nicht so viel Kraft investieren auf den Fuß und ja, ich kann nicht so viel Kraft und Stabilität in meinem Fuß drin, dass ich sagen kann, ich kann den voll belasten. Das schränkt mich schon sehr ein. Ich denke, dass meine größte Einschränkung im Triathlon wirklich das Laufen ist.
Ja,
Gegen den Fuß.
kommen wir gleich noch dazu, da würde ich gerne so ein bisschen ausführlicher über das alles sprechen. Und dann kamst du ins Ziel, du hast paralympisches Silber gewonnen und wie sahen dann die ersten 2, 3 Stunden aus? Und wie überraschend kam es für dich oder eher, also ich hab ein paar Vorberichte auch geguckt, da war schon auch irgendwie, dass es nicht unrealistisch ist, dass du auch vielleicht Richtung Gold schielst, dass es irgendwie alles Thema ist. Aber wie überrascht warst du dann wirklich, dass du bei deinen ersten Spielen direkt mit einer Medaille heimgehst? Und wie sah die Zeit, sahen die ersten Stunden aus?
Ja, ich glaube, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich würde behaupten, dass es sich im ersten Moment so angefühlt hat, wie so ein, jetzt nicht sagen, Wald- und Wiesentriathlon, aber ich habe von dieser Atmosphäre erstmal eigentlich fast nichts mitbekommen, weil ich wirklich die ganze Stunde oder die Stunde 8, die ich jetzt gebraucht habe, wirklich in so einem Tunnel war und von außen nichts mitbekommen habe. Und erst, wo ich im Ziel war, dann dachte ich so, ja, jetzt bist du im Ziel, schön, und das Bewusstsein für die Medaille kam dann erst wirklich so eine halbe Stunde später, wo schon dieser ganze Trubel auch um mich rum weg war, wo ich dann bei der Dopingkontrolle saß und mein Handy immer hatte und ich so extrem viele Nachrichten bekommen habe, auch von dir, wie gesagt, wo ich dann so dachte, also irgendwas ist heute hier anders. Ach ja, du hast ja diesen Trier dann gerade gemacht. Vielleicht hängt es damit gerade zusammen. Und da kam dieses Bewusstsein und da hatte ich auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, so eine kleine Träne im Auge, wo ich dachte, geil, ich hab's doch geschafft. Ja, um auf das zurückzukommen, ich denke, hätte ich einen perfekten Tag gehabt, hätte ich irgendwas antworten können auf den Spanier beim Laufen. Es war nicht meine stärkste Laufzeit. Bei Weitem nicht. Ich kann auch unter 120, 120 Minuten laufen. Aber dafür waren die Beine einfach zu schlecht an dem Tag. Ich kann euch nicht sagen, woran es gelegen hat. Vielleicht hat es an. Ich denke, es war einfach nur die Tagesform. Die ist bei mir halt sehr schwankend. Aber ich man kennt dann seine Gegner so und weiß auch, wer in den letzten Jahren auch immer auf den Treppchen stande. Und ja, ich habe einmal den Spanier geschlagen dieses Jahr, im letzten Wettkampf, aber auch da war er so ein bisschen angeschlagen, hatte Probleme mit seinem Stumpf gehabt und konnte auch nicht so viel Leistung abrufen. Vielleicht hatte ich mir da schon ein bisschen mehr erhofft, dass es vielleicht nicht nur am Stumpf lag, dass ich halt doch stärker bin als er. Ja, am Ende muss man halt auch ganz ehrlich sagen und muss sportfähig sein und sagen, er hat es einfach verdient, das zu gewinnen. Genau.
Ja, was mir auch gleich aufgefallen ist, ich habe heute auch nochmal die Zusammenfassung davon angeguckt. Es lagen sich alle sofort im Ziel auch krass in den Armen. Also, so bei den, wenn ich das mit dem Olympischen Triathlon vergleiche, ja, die klatschen sich irgendwie ab und es wird irgendwie beglückwünscht, aber so der, als der Dritte zum Beispiel ins Ziel kam, hat ihn der Spanier gleich mit offenen Armen so empfangen und man hatte so ein bisschen mehr das Gefühl, ihr seid so ein bisschen mehr eine Gemeinschaft, so wie bei den Zehnkämpfern zum Beispiel.
Ich glaube, das ist wirklich so. Also das so habe ich auch das Gefühl, dass es auch so, ich will jetzt nicht sagen, eine Familie ist, aber wir sind doch schon so, dass wir uns auch mal so außerhalb des Sports unterhalten. Auch mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wie geht's dir? Oder auf Englisch natürlich. Und freuen uns auch für die anderen, wenn es einfach klappt. Wir kennen uns halt auch schon viele Jahre. Und ich denke auch, das gehört auch zu unserem Sport dazu, dass man sich auch für andere freut.
Hat sich seit der Medaille in deinem Leben irgendwas verändert?
Jetzt nichts Spezielles. Ich gehe weiter arbeiten. Ja, mehr Follower auf Instagram, aber davon kann man sich ja auch nichts kaufen. Man hat so Veranstaltungen, die man so wahrnimmt, auch Einladungen zu Veranstaltungen, wo man mal hinkommen soll und mal Parcoursworte ausrichten soll. Aber ja, die Welt dreht sich auch weiter, auch nach der Medaille.
Ist es was, was du genießt? Dann aber mal so ein halbes Jahr einen Schwung an mehr Aufmerksamkeit?
Ach ja, na klar. Ich denke, das Schönste war wirklich der Empfang vom Olympiastützpunkt in Leipzig. Da waren wir im Sportgymnasium in Leipzig. Und da war halt, haben es halt mal eine Stunde ausfallen lassen und die ganzen Kinder, da waren 300 Kinder und 80 geladene Gäste. Und dann sind wir halt eingelaufen vor denen und das war schon cool. Vor allem, wenn du dann siehst, wenn du inspirieren kannst mit deiner Leistung. Und dann wollten halt die ganzen Kinder halt noch ein Foto von dir haben, ein Selfie und das eine Mädel wollte so ein Autogramm haben, was ich ganz süß fand. Ich fand, das war richtig schön da. Das habe ich genossen.
Ist das auch ein Stück weit Antrieb, es vielleicht in LA in 4 Jahren ganz oben aufs Podest zu schaffen?
Ja, die Ambition habe ich immer. Ich möchte immer ganz oben stehen. Es geht halt nicht immer, aber ich gebe immer mein Bestes dafür. Und vor allem diese Medaille, ich denke, die gibt mir auch so Rückenwind in den nächsten Jahren. Vor allem in den schweren Einheiten, wo es halt mal wirklich scheiße geht, wo du mal einen scheiß Tag hast. Genau an diesen Tagen durchzuhalten und zu sagen, durch diese Einheit musst du jetzt durchgehen. Dass das in den nächsten Jahren auch was wird. Und vor allem bei den wichtigen Rennen, in LA.
Aber, also, ja gut, hast du schon gesagt, das ist beim wichtigen Rennen in LA. Das heißt, du planst fest mit weiteren Spielen in 4 Jahren.
Ja, also wir hatten auch einen kleinen Empfang auf Arbeit, wurden alle Kollegen von mir eingeladen. Und da wurde auch, hat mein Chef auch offiziell gesagt, ja, darfst bis LA auf jeden Fall weitermachen, wirst unsere komplette Unterstützung dazu. Und das war in dem Moment das Geilste, was ich hören wollte und gehört
Aber
haben.
das ist halt wirklich faszinierend. Ich meine, du arbeitest ja wirklich voll, ne?
Ja,
Und
also
der Der Sport ist halt, ja, findet dann sehr früh und sehr spät abends statt. Und dann halt wirklich, ja, ist dann hat man der Tag wirklich 24 Stunden und man muss die voll ausnutzen, um quasi immer mit dem Antrieb, wie werde ich noch besser? Und dann braucht man natürlich Unterstützung, wie irgendwie dein Arbeitgeber, der dir den Rücken frei hält, wahrscheinlich dir dann auch ermöglicht, irgendwie ein, zwei Wettkämpfe, die übersee stattfinden, da vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht mal einen Tag mehr Urlaub zu geben in die Richtung.
Ja, also im Vorfeld hat mein Chef dann schon abgeklärt mit der Geschäftsführung oder mit der Personalabteilung bei uns, wie man mich unterstützen möchte bei den Spielen. Und da wurde dieses Jahr erst, ja, ich bekomme 5 Tage von den insgesamt 10 Tagen als Freistellung, als bezahlten Urlaub, extra Urlaub, was ich schon richtig geil fand. Und dann hat mir mein Chef dann an dem Montag, wo ich rausgeflogen bin, noch eine Nachricht geschrieben, dass jetzt die kompletten 10 Tage unterstützt werden und ich halt 10 Urlaubstage extra hatte, wo ich sage, geil, es wird auch gewürdigt auf Arbeit. Also das wusste ich auch vorher, aber es ist halt trotzdem geil, nochmal das in dieser Form zu sehen.
Können wir mal ganz kurz, also wir haben gar keine Vorstellungsrunde gedreht, weil wir immer einfach irgendwie so reingerutscht sind. Lass mal, wie sieht dein Lebenssetup aus? Was arbeitest du? Wo arbeitest du? Wie sieht so dein Setup aus? Und wo trainierst du? Wie viel trainierst du? Wann trainierst du? Einfach so, dass die Leute endlich wissen, mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun.
Ja, also ich habe meine Ausbildung bei der Ontras Gastransport GmbH absolviert. Ist eine Tochterunternehmen von der Verbundnetzgas AG. Wir versorgen Ostdeutschland mit Erdgas, zukünftig auch Wasserstoff. Und bin 2020 im Januar fertig geworden. Und dann wurde mir auch direkt eine feste Stelle angeboten, was ich auch zu dem Zeitpunkt richtig geil fand. Und seitdem arbeite ich in der Instandhaltung für unser Netz und bin halt arbeite 38 Stunden, aktuell nur 30 Stunden, aber das auch nur bis zum 30.09. und dann gehe ich wieder auf 38 hoch. Ja, und habe halt 2.500 Kilometer Rohrleitungsnetz, was ich, wofür es auch zuständig bin, für die Instandhaltung. Und dann, ja, kommt halt noch der Sport. Ich trainiere dann halt zum Teil vor der Arbeit, aber auch manchmal während der Arbeit, also nicht während der Arbeit, aber tagsüber. Dann steche ich mich aus und gehe halt eine Runde laufen oder mal Radfahren oder auch mal schwimmen. Und dann ist halt noch abends eine Einheit und oder auch mal zwei, kommt halt immer darauf an, wie auch der Arbeitsalltag ist. Das ist ja auch ein Vorteil bei meiner Arbeit. Ich kann mir doch zu 50% meiner Termine mehr aussuchen und legen, wie ich das möchte, wie es für mich am optimalsten ist. Und bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Und ich freue mich, ich habe mich dann wirklich gefreut, wo ich dann am Mittwoch dann, wie das erste Mal auf der Baustelle war. Ich bin dann wirklich mit so einem innerlichen Grinsen auf die Baustelle gekommen, habe mich gefreut, dass ich hier wieder sein kann. Und dass es einfach wieder losgeht mit Arbeit. Und dann,
Das will ein Arbeitgeber hören.
ja, nee, würde ich aber auch euch jetzt sagen, wenn wir jetzt auch unter uns wären. Weil es einfach wirklich so ist. Und dann trainiere ich ja in der Woche zwischen, ja, in Entlastungswochen 15 Stunden, aber in hohen Belastungswochen geht es auch mal auf 24 Stunden trotz Arbeit. Auf halt wirklich nur eine Trainingszeit. Und wenn wir mal im Trainingslager sind, kann ich auch von aus dem Trainingslager mal arbeiten, solange es in der EU ist, was mir auch sehr entgegenkommt, weil ich dann sonst, wenn ich wieder zurückkommen würde, Riesenhaufen Arbeit vor mir hätte. Und so kann ich das ein bisschen schmälern. Und da trainiere ich auch bis zu 30 Stunden die Woche, was für mich dann auch viel ist.
Kurze Werbung.
Und die Koro Drogerie unterstützt uns auch mal wieder in dieser Folge. Und ihr wisst alle, ich bin Hooligan Nummer 1 der Koro Drogerie. Ich liebe sie über alles. Ich liebe nichts mehr. Und mein Start in den Tag, der ist auch tagtäglich zusammen mit der Koro Drogerie. Ich frühstücke wirklich ausschließlich davon. Und ich mache immer wieder auch irgendwelche Frühstücksbowls oder alles Mögliche. Aber jetzt gibt es mal mein aktuelles Frühstücks-Shake-Rezept, das ich gerade wirklich jeden Tag mache. Und ich mache immer so viel davon, dass es auch noch ein Shake für am Abend irgendwie vorm Training oder sowas ist. Und da kommt rein Haferflocken, Walnüsse, Leinsamen, alles an Nüssen, was ich sonst noch so habe. Mandeln zum Beispiel oder Haselnüsse, also alles an Nüssen, was ich irgendwie gerade von der Koro Drogerie zu Hause habe. Dann kommt da rein ein dicker, fetter Löffel Erdnussmus, dann eine Banane, vielleicht noch irgendein anderes Obst, das ich gerade habe, irgendwie Pfirsich, Kiwi, whatever, gefrorene Himbeeren, ein großer Scoop an Vanilleproteinpulver von der Koro Drogerie. Das kann ich übrigens sehr empfehlen, auch für reine Shakes, weil richtig Schmackofatz. Und dann kommen noch zwei, drei Eiswürfel rein, dass das schön kalt ist. Und ich gieße einfach mit Wasser auf und dann let's fucking go. Eine Minute im Thermomix, ab die Post. Und dann ist dein Frühstück fertig. Und man kann jetzt auch geilen Shaker machen, mitnehmen, wenn man irgendwie in der Früh in die Arbeit fährt oder whatever. Ihr merkt, es ist alternativlos. Die Koro Drogerie ist euer Frühstückspartner. Es gibt keinen Weg drumherum. Ob links, ob rechts, egal wo. Überall ist die Koro Drogerie, weil es gibt wirklich alles zum Frühstücken, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, guckt es euch selbst an. Ihr werdet es genauso lieben wie ich. Und bei der Koro Drogerie gibt es mit dem Code BuddyTalk 5% auf deine nächste Großbestellung, weil es gibt auch alles in riesengroßen Großverpackungen. Viel Spaß!
Werbung Ende!
Aber dein ganzer Jahresurlaub geht quasi für Rennen und Trainingslager und für den Sport irgendwie drauf.
Genau, also aktuell dreht sich oder wird mein Sport durch die Arbeit gestützt. Also urlaubstechnisch oder überstundentechnisch.
Aber wie sah denn das Sportliche dann aus? Also du kommst ja aus Leipzig. Also ich meine, es gibt ja auch noch einen anderen paralympischen Sportler, der sehr bekannt ist, mit dem Martin Schulz, der jetzt die letzten beiden Male gewonnen hat. Ich habe auch gelesen, dass er so eine Art Mentor für dich ist. Also seid ihr auch so eine Trainingsgruppe oder habt ihr eine Trainingsgruppe mit anderen Sportlern, von denen du auch profitieren kannst? Oder bist du irgendwo angebunden oder machst du wirklich alles so alleine quasi mit Online-Coaching und du hast quasi einen Trainingsplan und trainierst es dann ab.
Also wirklich, das ist wirklich teils, teils. Das Schwimmen habe ich den Vorteil, dass ich einen Landestützpunkt in Leipzig mit trainieren kann. Da bekomme ich auch die Schwimmpläne von Jackie Heiner, den Landestrainer. Und das Schwimmen, das ist schon ganz gut für mich, dass ich auch in einer Gruppe trainieren kann. Aber wenn es jetzt wirklich zum Laufen und Radfahren geht, das mache ich doch größtenteils alleine, weil es arbeitstechnisch einfach dann noch ein viel, viel größerer Aufwand wäre, das zu koordinieren. Es ist jetzt schon ein Arbeitsaufwand, das alles zu koordinieren. Ja, das wäre manchmal schön. Ich wünsche mir wirklich manchmal einen Trainingspartner fürs Radfahren und fürs Laufen, weil ich auch denke, dass ich dadurch noch ein bisschen mehr Leistung rausholen könnte, aber irgendwie hat es ja auch bis jetzt auch so funktioniert.
Aber sind es dann gemixte Truppen? Oder ist es dann irgendwie der paralympische Verband, der dann oder dem von der die Jackie Heiner trainiert? Oder wie läuft das ab?
Nö, das ist der Landesstützpunkt, also im olympischen Bereich, und wir dürfen halt mit trainieren.
Ah,
Da
okay.
zahlt der Verein dem Sächsischen Triathlonverband ein bisschen Geld, dass wir halt mit unterstützt werden dürfen. Und also der Benefit davon ist halt für uns halt doch enorm, da ja auch die anderen Pläne Tom Cosmill uns schreibt, also Martin und mir. Und das Schwimmen gibt er bloß den groben Plan vor, wie viel in etwa geschwommen werden soll und was so in etwa, um was ich es drehen soll, ob es jetzt Grundlagenausdauer, Kraftausdauer oder Schnelligkeit ist. Das gibt er vor, aber die genauen Inhalte macht Jackie.
Okay, aber so insgesamt, also Tom ist auch dein Heimtrainer, dementsprechend ist der
Genau.
Bundestrainer auch dein Heimtrainer. Und also wie sieht es aus, wenn man Teil der Nationalmannschaft ist? Also was für einen Support kriegt man da? Ich meine, klar, du hast ja jetzt den Trainer mit Tom, aber darüber hinaus Trainingslager, Diagnostik, alles, was so dazugehört. Also gibt es eine richtige Infrastruktur, von der man dann als Sportler auch profitieren kann?
Das ist halt der große Vorteil, dass wir nicht den deutschen Behindertensportverband so richtig zugeordnet sind. Wir sind eher der DTU zugeordnet und profitieren davon eher wirklich. Also wir werden auch leistungsdiagnostisch vom IAT unterstützt. Oder wenn wir mal ins Trainingslager fahren, wir waren ja im Februar war das, glaube ich, da war auch Mika zufällig in Namibia mit. Genau. Da haben wir halt zusammen trainiert. Da konnte ich auch mit den Mädels am Rad fahren. Bin ich halt nicht immer mit vorne gefahren, aber auch das Gruppefahren konnte ich da halt so ein bisschen üben, weil ich das halt sonst nie mache im Training. Ich fahre halt immer alleine. Und das hat mir halt doch wirklich einen Benefit gegeben, dass ich halt da auch mit trainieren kann und diese Strukturen auch mitnutzen kann.
Ja, das glaube ich. Ich hoffe, du hast dir von Mika keine Style-Tipps abgeholt oder hast geguckt, wie der so rumfährt. Da gibt's hier so ein paar interne Aufreger, wie er da rumgelaufen ist in Afrika. Da haben wir uns wirklich auch ein bisschen fremd geschämt.
Ich sage jetzt hier nichts Falsches.
Ja, doch, kannst du schon sagen.
Nee, alles.
Wollen wir mal zum Parasport, so, also Paratriathlon im Allgemeinen kommen. Und zuerst mal noch, deine Beeinträchtigung ist eine spastische Hemiparese, habe ich
Genau.
nachgelesen. Was müssen wir uns genau darunter vorstellen und wie beeinträchtigt dich das im Sport?
Also Hemiparese ist eigentlich eine Halbseitenlähmung der linken Seite. Wo es durch ausgelöst wurde, kann man so richtig nicht sagen. Es wird vermutet, oder meine Eltern vermuten, dass es irgendwie einen Fehler bei der Geburt gab, dass die Ärzte einen Fehler gemacht haben, aber ja, die Unterlagen zur Geburt wurden irgendwie, gab es halt nie. Und darum, also ich kenne es halt nicht anders, ich bin damit geboren, was auch so, glaube ich, ein Vorteil nur ich darin sehe. Ja, was ist eine Hemiparese? Die linke Seite kann ich nicht ganz so gut ansteuern wie die rechte, motorisch, aber auch krafttechnisch. Ich habe deutlich weniger Kraft links. Sieht man beim Radfahren vom gleichen Tritt her. Ich kann weniger Muskeln aufbauen. Die Beweglichkeit ist doch eingeschränkt. Ich kann meinen linken Arm halt nicht immer komplett zu 100% strecken. Darum sitze ich auch auf dem Fahrrad so ein bisschen schief, na, links abgeneigt, was ich wieder mit rechts ein bisschen ausbalancieren muss. Darum, ja, aber beim Laufen, ich habe halt auch noch einen Spitzfuß. Ich könnte nie mit der Ferse zuerst auftreten. Das sieht man halt beim Gehen. Beim Laufen ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber ja, das bin ich. Ich kenne mich nicht anders. Oder andere kennen mich auch nicht anders. Und ja, das bin ich.
Und du bist damit der Klasse PTS3 zugeordnet.
Genau.
Wie ist das? Wie kommt man wie in welche Klasse? Und was hat es mit den Klassen auf sich? Das ist, also, ich blicke da nicht so ganz durch, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es ist von außen überhaupt nicht greifbar. Weil ich meine, als du vorhin gesagt hast, dass dein direkter Konkurrenz einen Stumpf hatte, also es würde ja bedeuten, dass er, weiß ich, amputiert wurde, weiß ich, Knie abwärts, genau, oder irgendwie so in die Richtung. Also auch wie kann man bestimmen, also ich meine, klar, jeder hat halt eine Beeinträchtigung, aber es muss ja jemand bestimmen, dass die Schadensklassen ungefähr dann wieder ja, die gleichen Voraussetzungen haben. Und das finde ich total schwierig, weil ich glaube ja auch, dass es Jahr für Jahr so ein bisschen switcht. Also dass man, nee, weiß ich, ist es immer das Gleiche? Okay, dann erzähl einfach mal.
Genau, also angefangen, ich muss mal anfangen einfach, von welchen Startklassen gibt es überhaupt? Wir haben beim Paratriathlon mittlerweile 6 Startklassen. Also insgesamt 12 auf Frauen und Männer aufgeteilt. PTS 1 oder PT VI, also W, nicht VI, sondern WC, das sind die Rollstuhlfahrer, Wheelchair, zählen als 1. Dann kommt die schwerste eingeschränkte Klasse, das ist die PTS 2. Die haben halt zum Teil Amputation des kompletten Beines oder auch Oberschenkel, dass der komplette Oberschenkel fehlt oder dass der zum Teil abgeschnitten wurde. Dann die PTS 3, wo dann ein Stück noch vom Knie zum Beispiel da ist. Oder bestes Beispiel, es gibt jetzt auch einen Koreaner, dem fehlen beide Arme. Der hat nur ganz kurze Stümpfe. Der muss also alles mit dem Arm, mit dem Bein machen. Oder.
Das habe ich der startet in deiner Klasse, ne?
Genau.
Das habe ich gesehen. Da dachte ich mir so, hä? Also wie kann das, also wie ist das fair? So.
Ja, weil der im Prinzip nur eine Beeinträchtigung krafttechnisch beim Schwimmen hat. Ich habe überall meine Beeinträchtigung. Ja klar, ich komme vom Schwimmen, aber ich habe auch eine Beeinträchtigung beim Radfahren. Ich kann nicht so viel Druck auf die Pedale geben und beim Laufen auch. Dafür hat der halt vollen Bums auf die Beine beim Radfahren und Laufen. Und kann halt dadurch den Nachteil beim Schwimmen theoretisch ausgleichen. Was wir eigentlich noch nie so richtig gesehen haben, aber theoretisch ist es möglich. Ist halt auch schon ein paar Tage älter als ich. Genau. Dann und die PTS 4, da sind die Beine, nee, ist auch wieder komplett unterschiedlich. Manche haben Amputation, dafür ist auf jeden Fall das Knie noch da oder ein Arm ist komplett schlaff, der wird dann in einen Einteiler gesteckt oder ist ja, bei der PTS 5 zum Beispiel ist halt Martin Schulz dabei, wo der Unterarm fehlt oder wo mal die Hand fehlt oder halt kleine Fehlbildungen an den Beinen und an den Füßen. Bestes Beispiel, da gibt es einen Australier, der ist mit dem Rasenmäher drüber gefahren über den Fuß. Es fehlen so ein paar Zehen oder ist halt der Fuß auch ein bisschen kleiner geworden durch den, sagen wir mal, Arbeitsunfall. Genau. Und dann gibt es halt noch als 6. Stadtklasse die Blinden oder sehr eingeschränkt. Und da gibt es auch noch Unterklassen, je nachdem, wie viel sie noch sehen, das Sehvermögen. Genau.
Also es ist ganz klar nach körperlichen Merkmalen geregelt, in welche Klasse du kommst. Genau.
So, und dann auf das Klassifizierungssystem nochmal zurückzukommen. Du musst halt, bevor du international starten willst, zu einer Klassifizierung. Da wird eigentlich alles angeschaut. Also einmal gibt es einen Banktest, wo du Beweglichkeitstests machst, Krafttest, und da gibt es eine Skala von, von 0 bis 5. 5 ist volle Kraft und 0 ist, es kommen nicht mal Nervenströme an. Das kann man ja auch als Physiotherapeut spüren, ob da irgendwas ankommt. Und dann wird halt alles durchgegangen. Vor allem bei solchen neurologischen Erkrankungen wie bei mir dauert das ewig. Also ich glaube, in meine Klassifizierung hat damals 3 oder 4 Stunden gedauert, weil die alles durchgehen. Die gehen jeden Muskel durch, die gucken dir alles an. Dann geht's noch mal aufs Fahrrad, ein Stück Fahrrad fahren, laufen und auch schwimmen zum Teil. Beim Schwimmen war es bei mir jetzt nicht. Und dann gibt's eine vorläufige Klassifizierung. Und sagen sie halt, du bist in der Startklasse 3 bei mir zum Beispiel. Und dann als abschließendes gibt es noch eine Wettkampfbeobachtung. Und nach der Wettkampfbeobachtung wird dann wirklich festgelegt, du bist in der Startklasse. Und dann ist es offiziell.
Okay,
aber und dann ist es aber auch eigentlich ein Leben lang, außer bei Verschlechterungen, deutliche Verschlechterungen, da kannst du nochmal einen Antrag stellen, dass du mal neu klassifiziert werden solltest oder möchtest.
Okay, aber das testen dann unabhängige Verbandsärzte?
Oder genau, das sind halt Klassifizierer von World Triathlon. Wir haben eine Deutsche, die klassifiziert auch international. Und aber es machen halt immer 2 die Klassifizierung. Das jetzt nicht sagt, die ist Deutsche, die gibt uns einen Vorteil.
Ja.
Also es gibt halt immer 2, die ja noch drauf achten. Und die sind angehalten, das alles fair zu machen. Und so ist es auch. Aber wenn man sich dann wirklich schon wieder reinarbeitet, merkt man, dass die Klassen doch fair aufgeteilt sind.
Okay, kann man schon sagen, dass dann die 10, die da starten, theoretisch jeder hat auch wirklich die Chance, da auch zu gewinnen, also von der Beeinträchtigung?
Ja, also na klar, es gibt immer eine Range, du kannst Parasport, wirst du niemals fair hinbekommen. Dann müsste wirklich jeder eine andere Startklasse bekommen. Und das, wie willst du das abbilden? Das geht nicht. Der eine ist größer, der andere ist kleiner, der ist ein bisschen dicker. Es ist halt immer eine Range, wo du eingestuft wirst. Dann bekommst du halt die Punkte und da gibt es halt von 500 Punkten bis 700 Punkten ist halt sag jetzt mal eine PTS 3 von 800 Punkten bis 900 Punkte oder 1000 Punkte sind halt die PTS 4 und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt nur ausgedachte Zahlen. Ich kenne die aktuellen einfach nicht.
Gibt's was, wenn du im Paratriathlon grundlegend was verändern könntest? Und jetzt nicht nur an der Sportart an sich, sondern an allem. Über was regst du dich am meisten auf? Wenn du irgendwo die Stellschraube ansetzen könntest, was würdest du tun, damit ihr es anders oder besser habt?
Weiß ich gar nicht. Also ehrlich gesagt, so wie es aktuell läuft, finde ich es ganz gut. Wir werden wohl auch für LA, so wie es aktuell aussieht, eine Staffel reinbekommen, ähnlich wie im olympischen Bereich, was dann halt mal richtig spannender macht. Und darauf freue ich mich eigentlich auch. Aber sonst bin ich zufrieden, so wie es läuft im Parterre dann. Ja, als Köln ein bisschen Nachwuchs kann immer kommen, aber so als Seiteneinsteiger in Triathlon oder Parterre ist halt auch schwierig. Also uns fehlt aktuell auch in der Nationalmannschaft einfach so ein Rollifahrer. Einen guten Rollifahrer. Oder Rollifahrerin, um es gendergerecht zu machen.
Nils, wolltest du was sagen?
Nee, gar nicht. Ich habe gerade nur überlegt mit Quereinsteiger. Ich habe so, also ich meine, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, du hast ja auch angefangen als Schwimmer und bist erst so mit, weiß nicht, vor 7 Jahren oder so, war das richtig? Vor 7 Jahren dann zum
Ja.
Triathlon gekommen. Ich meine,
Genau.
in meinen Augen ist das ja schon fast Quereinsteiger, ne? Also es ist ja noch möglich, auch irgendwie im höheren Alter zu wechseln.
Genau.
Also ich meine, klar, ein Triathlon eh ist es, ich glaube, im Parabereich ist es ja noch viel schwieriger, irgendwie mit 12, 13, 14 da alles abzudecken. Ich glaube, da ist es ja fast cooler, wie du es gemacht hast. Ich glaube, Martin Schulz hat ja eine ähnliche Vergangenheit, der war ja auch früher Schwimmer. Ich glaube, war der sogar bei den Paralympics als Schwimmer.
Genau, der war London war aber dabei.
Ja, dementsprechend ist das ja eigentlich so der typische Triathlon-Weg, dann als Quereinsteiger rein, da auch reinzukommen. Aber du meinst wahrscheinlich was anderes mit Quereinsteiger.
Na doch, also wie man zum Paratriathlon kommt, ist doch, also auch für Olympische ist es eigentlich auch nicht ganz so einfach, weil du doch einer aus diesen Sportarten kommen musst. Also die
Ja.
meisten kommen ja nicht aus dem Schwimmen. Aus dem Schwimmen kommen auch die meisten, denke ich schon mal, oder?
Ja, ich glaube, jetzt hat sich es mittlerweile so ein bisschen gedreht. Also zu meiner Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, aktuell ist die Entwicklung schon so weit, dass die meisten Triathleten eigentlich gar keinen anderen Background mehr haben. Also ich würde mal behaupten, viele wechseln relativ früh zum Triathlon. Also klar, die werden irgendwo mit irgendwas angefangen haben und das ist schon von Vorteil, wenn es Schwimmen ist. Aber wir sprechen jetzt nicht mehr von welchen, die mit 16, 17, 18 wechseln, was
Ja.
vielleicht vor 10 Jahren noch funktioniert hat, sondern die wechseln dann halt schon so, wo es dann anfängt, ja, in der Zeit, wo es anfängt, dass man sich auf irgendwas spezialisieren muss. Und das ist ja dann so im Bereich, weiß ich nicht, ich will mal sagen, so Richtung Wechsel zum Gymnasium, also so mit 13, 14, so in die Richtung. Und das ist wahrscheinlich schon spät, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher. Also ich glaube,
Genau.
so in Potsdam oder so, ich weiß gar nicht, ich glaube, ab 7. Klasse oder so gibt es auf jeden Fall schon so sportbetonte Klassen in der Schule. Und das ist wahrscheinlich auch der Zeitraum, wo man mittlerweile schon fast in eine Sportart reingehen muss.
Ja, ich denke, es liegt auch einfach an dem Leistungsniveau, was mittlerweile so angestiegen ist, wo du sagst, ja, das ist schwierig, da reinzukommen. Also die meisten, die bei uns so reinkommen, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, hatten einen Unfall oder ja,
Ja.
einer aus dem Ruhrpott zum Beispiel, der hatte einen Motorradunfall und hatte halt dadurch auch einen Lebenswandel und macht halt seitdem auch angefangen mit Laufsport. War auch eben auch immer zu langweilig und ist dann halt zum Triathlon gekommen, zum Paratriathlon. Und startet auch mittlerweile international. Oder die Elke, die auch bei unserer Nationalmannschaft ist, die auch ja in Paris mit dabei war, die hat einen Tumor gehabt im Unterschenkel und der wurde dann amputiert. Aber die ist ja auch voll im Berufsleben mit drinne.
Ja, ich finde, die Stories dahinter sind schon irgendwie auch krass. Also insgesamt so die Stories, wie jemand dann Parasport dann auch erfolgreich wird, das ist schon irgendwie immer sehr interessant, wenn man da mal ein paar Einblicke bekommt.
Ich glaube, wenn wir das jetzt ja ausweiten wollen, dann können wir
Ja.
einen eigenen Podcast aufmachen.
Ja, also ich glaube, das sind wirklich ja, irgendwie Geschichten, die man sich kaum vorstellen kann. Und umso beeindruckender ist halt, was ihr da so vollbringt. Und ich meine, wenn man dann auch noch erfolgreich ist, ist es natürlich so on top. Aber ich sag mal, dieses Ganze, was im Triathlon, weißt du, dieser Finisher-Gedanke, der ist bei euch ja, der hat ja nochmal einen komplett anderen Stellenwert. Also das ist ja noch viel höher einzuschätzen.
Das haben wir ja auch so, das wurde mir auch dann so richtig bewusst, wo wir im Pre-Camp in Kimbam waren auch eine Ansage von Tom kam, ja, wir haben ja alle ja auch andere Ambitionen. Martin und ich, wir wollten eine Medaille haben. Ich meine erste. Martin wollte halt nochmal eine haben. Hat ja schon zwei gehabt. Und die anderen, die wollten einfach bloß die Blinden, Anja Renner und Maria Paulisch als Guide, die wollten auch eine Medaille. Aber Elke und Nele, die wollten dabei sein. Und ja, hat ja alles super funktioniert. Der Plan ging auf.
Der Plan ging auf. So sieht's aus.
Braucht's aus deiner Sicht im Paratriathlon noch mehr Professionalisierung, dass ihr vielleicht, dass du nicht Vollzeit arbeiten gehen musst, sondern dass es vielleicht über gewisse Fördertöpfe oder whatever, weiß ich nicht, reichen würde, dass du halbtags arbeiten gehst und dadurch noch mehr dich auf deinen Sport konzentrieren könntest, oder würdest du das gar nicht wollen?
Bei mir ist es eher Letzteres. Ich bin einfach so zufrieden mit meinem Arbeitgeber oder mit meiner Arbeit, die ich einfach tagtäglich mache, dass ich auch diese Abwechslung einfach haben möchte. Ich bin unheimlich gern Sportler, aber ich mache halt auch unheimlich gern meinen Job. Ich bin so, wie es aktuell läuft, zufrieden. Ja, ich komme auch an meine Grenzen, und dann irgendwann sage, boah, ich habe jetzt, mir steht eigentlich der Kopf sonst wo, und jetzt muss ich doch mal 2,5 Stunden Rad fahren. Boah, man muss das jetzt ehrlich sein, aber so wie es aktuell läuft, finde ich es cool und so möchte ich es auch weitermachen.
Auf jeden Fall mal Kudos an deinen Arbeitgeber, weil der macht ja scheinbar wirklich einiges richtig, dass du da so glücklich bist.
Ja, und auch dein Trainer, ne? Das sind ja zwei, die dein Leben beeinflussen. Ja, ist das ein Schlusswort, Simon?
Ja,
also hast du noch was auf deiner Schlauen? Also ich meine, klar, man kann ewig weiterreden. Ich finde es auch wirklich, wie gesagt, schon sehr super beeindruckend, auch wie du jetzt hier auftrittst und so, das ist schon
geil. Also ich nehme wirklich am meisten daraus mit und das finde ich wirklich am beeindruckendsten, dass du sagst, nee, ich möchte gar nicht halbtags arbeiten, ich finde das super so und ich trainiere über 20 Stunden und also der Grind ist mal sowas von hoch einzuschätzen, da können sich ganz viele mal eine ganz große Scheibe abschneiden davon, das ist wirklich schön, dann damit einfach wirklich so zufrieden zu sein. Und nicht so dieses, ich könnte ja noch weniger arbeiten und dann irgendwie mehr hier und mehr da und keine Ahnung, sondern dass du ganz offen ehrlich sagst, nee, ich bin damit so glücklich, es ist so gut und mir macht das so Spaß. Und das
ganz ist ehrlich,
wirklich sehr erfrischend zu hören.
Ganz ehrlich, mir würde irgendwas fehlen, wenn ich nicht auf Arbeit gehen würde. Ich bin, also, ja, es lag an so viele rum, aber wenn man sieht, dass ich wirklich dann arbeite und dann noch trainiere und mit den 3 Trainingsstunden ist halt wirklich nur 3 Training gemeint und die Vorbereitungszeit, nochmal ein Warm-up oder eine Dehnung danach, ist alles auch gar nicht da reingerechnet oder ich fahre zum Training, zum Schwimmtraining, muss ich mir auch noch alles bedenken. Also es gibt Tage, ich kann mal so einen Hardcore-Tag mal erzählen, das ist meistens so Mittwoch, stehe ich um 4 auf, bin 4.30 Uhr auf dem
Fahrrad. Um 4?
Ja, bin 4.30 Uhr auf dem Rad, hab vorher noch mal kurz was gegessen, fahr dann noch mal ein bisschen Rolle, gehe dann meistens so 6 Uhr, 6.30 Uhr dann, setze mich ins Auto und fahr auf Arbeit, arbeite dann halt, dann gibt auch manchmal lange Tage, wo ich dann erst 16 Uhr dann wirklich wieder loskomme, weil irgendwas vielleicht stressig war. Dann 17 Uhr Trainingsbeginn und bin 19 Uhr zu Hause. Ja. Und dann beginnt erst dann das private Leben. Das private Leben.
Das private Leben. Wer kennt's nicht, ne?
Genau.
Boah, krass. Also Du kannst
dann geht's halt. Ja?
Ich hätte eine gute Trainingspartnerin für dich. Kathi Rossmann. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber Kathi trainiert auch immer so irgendwo, die fängt irgendwo zwischen 2 und 4 Uhr morgens an.
Ja,
So,
aber
gefühlt.
das, wenn ich das halt mal ein bisschen übertreibe und mal um 3 auf Strat steige und auch nicht mal Intervalle dann trete, kannst du gleich darauf warten, dass am Morgen dann halt, wenn halt die Sonne aufgegangen ist und mein Trainer aufgestanden ist, ich gleich einen Anruf bekomme, ob ich denn nicht bescheuert bin. Ja, ich bin bescheuert.
Er
Aber
muss
ich
sich
würde halt
muss
auch.
sich muss sich
Ja.
sein Trainer oft einbremsen.
Ja, bei sowas ja. Bei anderen muss er mir in den Arsch treten und da muss er mir halt dann mich ein bisschen bremsen, aber ich will
Ja,
halt 100% beim Training geben, aber auch 100% auf Arbeit. Und irgendwie klappt es halt nicht immer.
also wenn ich um 6 trainiert habe, war ich, wenn ich da um 8 Uhr nicht schlafen konnte, da war mein Tag gegessen.
Ja, und ich bin auch wirklich so ein Sportler, der eigentlich auch wirklich viel Schlaf braucht.
Und wann schläfst du dann? Wenn
Ja,
du um
ich
4
komme dann
Uhr,
nach Hause.
ja, um dann halt auf, weiß ich, wenn ja 6 Stunden, ja okay, dann muss man halt 4 Uhr aufstehen, muss man um 10 ins Bett gehen, logischerweise.
Also, wir
Ja,
haben
okay,
heute
das
Dienstag, das heißt, morgen ist Hardcore-Tag, morgen ist Mittwoch, wir haben es
wollte
halb
gerade
8, also
sagen,
wir
ey, wir
müssen
müssen
bald Schluss
noch.
machen.
Ja, also morgen, glaube ich, mache ich vielleicht ein bisschen später los, vielleicht auch erst 5:30 Uhr. Aber ich habe halt 9:30 Uhr halt einen Termin in Wittenberg, muss erstmal hinfahren. Und ja, mal gucken, wie ich es. Manchmal ist es einfach spontan, wo ich dann sage, so, jetzt stehe ich doch auf.
Ich bin
Ja.
beeindruckt, wirklich. Ich bin beeindruckt und ich würde sagen, damit schließen wir den Kreis langsam.
Ja, mit dem Average Day of Max G.
Der Average Day of Max G, der ist wirklich sehr beeindruckend. Den finde ich wirklich krass. Und der hat auch noch Spaß an der Arbeit dann den ganzen Tag. Das finde ich am beeindruckendsten. Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Richtig cool, dass du da warst. Ich würde sagen, das war hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du hier dabei warst.
Ich komme
Und
gerne wieder dazu. Also, wenn ihr
auf jeden
irgendwas habt,
Fall.
ich
Ja, auf
bin
jeden
gerne
Fall.
dabei.
Fände ich
Und vielleicht nicht erst in 4 Jahren,
cool.
wenn wieder die Spiele waren. Vielleicht auch früher.
Nee. Nee, fände ich cool, wenn wir da immer wieder mal in regelmäßigen Abständen mal eine kleine Runde drehen. Weil ich glaube, das ist eine Welt, die bekommt wirklich. Also erstens sehr wenig Aufmerksamkeit und dadurch kriegt man sehr wenig Einblick da rein. Und wie man jetzt sieht, was ihr macht, ist auch einfach wirklich, wirklich krass. Und
Soll ich mal was Verrücktes sagen? Was?
bitte.
Wir haben jetzt noch Europameisterschaft am Wochenende. Da fahre ich am Donnerstag hin. Wir fahren irgendwie um 7 hier los. Und am Sonntag ist halt unser Rennen. 9:15 Uhr oder 9:45 Uhr bin ich dran. 12 Uhr irgendwas ist Siegerehrung. Und ja, ich muss halt von Béchy in Frankreich nochmal irgendwie 1200 Kilometer nach Leipzig fahren. Aber ich muss an dem Tag nach Hause fahren, weil ich am nächsten Tag, also Montag, den 8. Termin habe für die Arbeit. Eine TÜV-Abnahme von einer Anlage, genau.
Junge, du fährst nach dem Wettkampf alleine 1200 Kilometer heim?
Nein, also ich fahre nicht alleine.
Okay.
Da kommt Thomas Müller fährt mit und Tom Kastner, unser Arzt. Wir teilen uns rein, aber ursprünglich war es geplant, dass ich alleine fahre. Aber ich habe schon mal sowas gemacht. Ich mache es nicht nochmal, weil es auch einfach zu hardcore ist. Aber trotzdem, es ist halt trotzdem eine Belastung. Ich sitze halt 12 Stunden im Auto und nach dem Wettkampf ist es vielleicht immer das Beste.
Ja, und halt die Stunde 8 davor, ne?
Genau.
Ja.
Die tut ja auch noch weh.
Du hast am Montag auf jeden Fall nicht die frischesten Beine, würde ich mal sagen.
Ja, und er darf halt noch trainieren. Ich gehe halt dann nach abends schwimmen und nochmal einen Kraftraum. Den Plan kenne ich mittlerweile auch schon.
Gut, Max, vielen, vielen Dank. Dann schon mal viel Erfolg am Wochenende.
Vielen Dank.
Guck, dass du ins Bett kommst, weil morgen ist Mittwoch. Und dann bis hoffentlich ganz bald.
Alles klar. Wir
Ja,
hören uns.
bis dann. Ciao.
Ciao,
Bis
ciao.
dann. Ciao.